Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen im Namen unseres wunderbaren Herrn Jesus Christus. Und ich bin gebeten worden, am Anfang noch kurz etwas zu meiner Person zu sagen, damit ihr auch den Referenten ein bisschen kennenlernt. Ja, mein Name ist Rudolf Ebertshäuser, bin 62 Jahre alt, seit über 30 Jahren verheiratet mit meiner Frau Undine und der Herr hat uns 10 Kinder geschenkt. Wir dürfen dem Herrn nachfolgen, ich erst seit meinem 30. Lebensjahr auch. Ich bin also relativ spät erst zum Glauben gekommen, komme nicht aus einem gläubigen Elternhaus, sondern aus einem ungläubigen, war früher auch eine Zeit lang Marxist und in dieser linken westdeutschen Bewegung aktiv. Und später habe ich dann nach dem Sinn des Lebens gesucht, zunächst einmal beim Buddhismus und Hinduismus, habe Yoga gemacht, habe meditiert und alle möglichen Dinge ausprobiert. Und es war alles unbefriedigend, bis ich schließlich dann mit etwa 28 Jahren angefangen habe, mal in der Bibel zu lesen. Und es war Gottes Gnade, dass das Wort Gottes mich sehr stark beeindruckt hat, dass ich einfach gemerkt habe, das sind Worte des ewigen Lebens, das sind gewichtige Worte, kraftvolle Worte, die der Herr Jesus gesagt hat, besonders das Johannesevangelium hat mich sehr angesprochen. Und nach etwa 2 Jahren durfte ich mich bekehren zu dem Herrn Jesus Christus. Und dann danach war es noch ein recht wechselvolles Leben. Ich habe dann mit meiner Frau zusammen 4 Jahre lang in der charismatischen Bewegung zugebracht. Wir waren als junge Christen da in diese Verführung hineingekommen, waren erstmal ganz begeistert und haben dann hinterher gemerkt, dass das überhaupt nicht der Geist Gottes ist, der dort wirkt, dass dort Verführung und Betrug geschieht. Und es war recht schmerzhaft, aber auf der anderen Seite auch für uns ein Aufwachprozess, wo wir auch gemerkt haben, wir leben in der Endzeit. Wir müssen prüfen heute als gläubige Christen. Wir können nicht einfach jeden annehmen und als toll ansehen, der von mir aus ein christliches Bekenntnis mit den Lippen ausspricht, sondern wir müssen prüfen, ist es wirklich mit dem Wort Gottes vereinbar? Ist es die gesunde Lehre der Bibel oder sind es Verführungslehren? Das hat uns auch dazu geführt, auch mich persönlich, die Bibel stärker zu studieren. Und schließlich hat Gott es so geführt, dass ich 7 Jahre lang bei der Revision der Schlachterbibel 2000 mitwirken durfte. Und dann schließlich war es auch so, dass ich praktisch dann 2003 vom Herrn in vollzeitlichen Lehr- und Verkündigungsdienst geführt wurde, wo ich seitdem auch in Gemeinden Vorträge halte über charismatische Bewegung, Endzeitverführungen, über Heiligung, über biblische Bücher, ganz unterschiedliche Themen und außerdem auch selber Bücher schreibe, auch Schriften verfasse. Ich möchte es nur kurz erwähnen, da irgendwo im Foyer draußen ist ein Tisch aufgebaut mit Schriften, mit Broschüren des Esra-Schriftendienstes, den ich betreibe. Und da geht es einfach eigentlich um Bibelstudien über verschiedene Themen, unter anderem auch das Thema des heutigen Abends. Da gibt es auch eine Broschüre drüber, damit man einfach von der Schrift her studieren kann, was lehrt die Bibel zu gewissen Dingen. Auch über charismatische Themen, über Willow-Krieg, über Ökumene gibt es da Aufklärungsbroschüren. Man kann die kostenlos mitnehmen zum selber studieren oder auch wenn man Geschwister vielleicht kennt oder Menschen, die da Aufklärungsbedarf haben, kann man sie auch weitergeben. Das wollte ich nur kurz sagen, einleitend. Wie schon gesagt, das Überthema ist biblische Heiligung, das wir in diesen Tagen behandeln wollen. Und ich denke, ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir dem Herrn Jesus nachfolgen wollen, ist unser Verhältnis zu dieser Welt, in die wir hineingestellt sind, aber von der wir uns unterscheiden und von der wir uns auch abgrenzen müssen. Und da wollen wir heute Abend von Gottes Wort her einfach einige Punkte behandeln. Was sagt die Bibel eigentlich über unser Verhältnis zu dieser Welt? Wie können wir dem Herrn Jesus mitten in dieser Welt nachfolgen? Ich möchte noch einmal lesen, unser Bruder hat es ja schon getan, was wir in 1. Johannes 2 ab Vers 15 geschrieben finden. Habt nicht lieb die Welt, sagt der Apostel Johannes, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Ja, hier wird uns ganz deutlich gemacht, dass wir diese Welt nicht lieb haben dürfen. Wir werden da noch drauf kommen, dass die Welt um uns wirbt, gerade um die Kinder Gottes wirbt und uns gerne verstricken möchte. Aber zunächst einmal wollen wir uns noch einmal Gedanken machen, was bedeutet überhaupt der Begriff Welt? Wir verwenden ihn öfters, wir finden ihn öfters in Gottes Wort, aber es ist vielleicht ganz gut, sich noch einmal bewusst zu machen, was das eigentlich hier auch in dieser Stelle und an anderen Stellen bedeutet. Zunächst mal der Begriff Welt, Kosmos im Griechischen, das ist ja ein Fremdwort auch bei uns, das Geordnete, das, was eine Harmonie und Schönheit hat auch, das weist darauf hin, dass eben der Schöpfer Gott, dass unser Gott und Vater die Welt geschaffen hat durch den Herrn Jesus Christus, und er hat sie als eine Ordnung geschaffen. Das ist das allgemeinste, der allgemeinste Begriff Welt. Gott schuf die ganze Welt. Er regiert auch über die ganze Welt. Aber an dieser Stelle, die wir gerade betrachtet haben, und an vielen anderen, bedeutet Welt etwas anderes. Welt bedeutet ganz viel, besonders bei dem Apostel Johannes, das ganze System der gottlosen, sündigen Menschen, ihre Kultur, ihre Zivilisation, ihr Denken, ihr Handeln, ihre Wirtschaft, ihre Politik, all das, was der Mensch, der von Gott abtrünnig geworden ist, aus Gottes Schöpfung gemacht hat, wie er sich in Gottes Schöpfung eingerichtet hat und sie letztlich auch durch seine Sünde mit verdorben hat. Und das ist der Begriff von Welt, den wir eben auch an dieser Stelle finden. Welt, die Lebensweise, die falsche Kultur der gottfernen Menschen, die gegen Gott auflehnend sind und die Gottes Gebote nicht beachten. Und in diesem Sinn lehrt die Bibel uns auch, dass diese Welt unter der Herrschaft des Satans ist. Der Satan wird als der Fürst dieser Welt bezeichnet und auch als der Gott dieser Welt. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich, Gott, der Schöpfer, ist der Allherrscher auch über die ganze Welt, auch über den Widersacher. Ja? Also das ist ganz klar alles, was letztlich auch da an dem Teufel möglich ist, das ist unter der Zulassung Gottes, und es hat nichts damit zu tun, dass irgendwie Gott die Kontrolle an den Teufel verloren hätte, sondern der Satan kann nur das tun in der Welt, was Gott zulässt. Gott ist der Allherrscher, aber unter der Zulassung Gottes ist der Satan der Fürst dieser Welt. Das ist also ganz deutlich in der Bibel aufgezeigt. Nun wollen wir einmal sehen, was ist jetzt eigentlich unsere Stellung als Kinder Gottes zu dieser Welt. Lesen wir mal Johannes Evangelium Kapitel 17. So, Johannes 17, da finden wir einige ganz wichtige Verse, in denen unsere Stellung als Kinder Gottes gegenüber der Welt von dem Herrn Jesus selber geschildert wird. Lesen wir ab Vers 9. Da sagt der Herr: Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Und alles, was mein ist, das ist dein. Und was dein ist, das ist mein, und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt, diese aber sind in der Welt, und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, habe ich behütet, und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Also soweit zeigt der Herr Jesus hier verschiedene Seiten unseres Verhältnisses zur Welt auf. Wir, wenn wir dem Herrn Jesus angehören, wenn wir uns bekehrt haben, wenn wir sein Eigentum geworden sind, wir gehören nicht mehr zu diesem widergöttlichen Weltsystem. Wir gehören zu Christus. Wir gehören zu Gott, zum Reich Gottes und nicht mehr zu dem bösen Reich dieser Welt. Das ist die eine Seite. Das andere ist, dass Gott uns ganz bewusst in dieser Welt gelassen hat. Er könnte es ja auch so machen, dass jeder gläubige Christ mit dem Moment seines Glaubens in die Himmelsherrlichkeit aufgenommen wird und aus dieser Welt herausgenommen wird. Aber das wollte Gott nicht so haben, sondern wir sollen uns in dieser Welt bewähren. Wir sollen in dieser Welt auch ein Zeugnis sein für den Herrn Jesus, für das Heil Gottes, damit durch uns auch noch andere Menschen herausgerettet werden aus diesem bösen Weltlauf. Und deshalb sendet uns der Herr Jesus auch in die Welt, aber erst nachdem er uns geheiligt hat. Ist euch das aufgefallen? Das ist ganz wichtig und interessant. Zuerst sagt der Herr, heilige sie in deiner Wahrheit, und dann sagt er, ich sende sie in die Welt, gleich wie du mich gesandt hast. Ja, da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf. Also wir gehören nicht zu dieser Welt, wir sind Fremdlinge. So sagt es der Apostel Petrus. Wir sind wie Asylanten. Wir sind Heimatlose. Unsere Heimat ist nicht diese Welt, nicht diese Erde, sondern unsere Heimat ist der Himmel. Philipper 3 finden wir das ganz deutlich gesagt. Wir sind hier nur Gäste und Fremdlinge auf dieser Erde und so sollen wir auch leben. Vielleicht lesen wir das mal in 1. Petrus 1, Vers 14 bis 19, wo uns diese Fremdlingschaft bezeugt wird. Da heißt es ja, als gehorsame Kinder, passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, so sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Also der Herr Jesus hat uns geheiligt und losgekauft mit seinem Blut und deshalb sollen wir in Gottes Furcht als Fremdlinge in dieser Welt wandeln. Wir können nicht uns eins machen mit diesen Heidenvölkern und ihren bösen Sitten. Und dann lesen wir vielleicht den Vers, den unser Bruder lesen wollte, im zweiten Kapitel des ersten Petrusbriefes, ab Vers 11, da heißt es, Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge. Enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Also wenn wir so leben in der Welt, wie der Herr Jesus es möchte, dann werden die Menschen Gott die Ehre geben. Dann werden sie sagen, das war ein gutes und richtiges Leben, was dieser Christ geführt hat, und werden Gott dafür die Ehre geben. Und das ist es, wozu wir berufen sind. Ja, das bedeutet auch, dass wir uns ganz bewusst abgrenzen müssen von dem Sündenschmutz dieser Welt. Das gehört zu einem biblischen Heiligungsleben dazu. Und das finden wir auch wieder im Apostel Petrus, in dem ersten Brief, und zwar im vierten Kapitel. Auch das wollen wir noch einmal miteinander lesen, was der Herr Jesus uns lehrt durch seinen Apostel. 1. Petrus 4, Abvers 1. Da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen, um die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. Denn es ist für uns genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben, indem wir uns gehen ließen in Ausschweifung, Begierden, Trunksucht, Belustigungen, Trinkgelagen und frevelhaftem Götzendienst. Das befremdet sie, dass ihr nicht mitlauft in denselben heillosen Schlamm. Und darum lästern sie. Sie werden aber dem Rechenschaft geben müssen, der bereit ist, die Lebendigen und die Toten zu richten. Also hier sehen wir, dass die Kinder Gottes die Verpflichtung haben, sich fernzuhalten von dem Sündenschlamm und Schmutz dieser Welt, von den Gesetzlosigkeiten, von einem Leben in den eigenen Begierden. Davor müssen wir uns hüten. Wir sehen das um uns herum. Die Menschen leben so, wenn sie nicht den Herrn kennen und wenn sie seine Gebote missachten, dann werden sie sich in dem Sündenschlamm suhlen, so wie ein Schwein sich gerne im Schlamm suhlt. Das hat ja der Apostel Petrus in seinem zweiten Brief einmal als Bild gebraucht für die Menschen, die die Welt liebgewinnen. Also so sollen wir nicht sein, sondern wir sollen uns davon abgrenzen. Aber auf der anderen Seite versucht die Welt, uns genau in diesen Schlamm immer wieder hineinzuziehen und hineinzulocken. Und das ist etwas, was wir eben in diesem Johanneswort, was wir am Anfang gelesen haben, ganz deutlich finden, dass nämlich die Welt eine Verführungsmacht ist, dass die Welt versucht, uns auf ihre Seite zu ziehen. Das finden wir schon bei Israel, das ist ja ein Vergleich, ja, so wie Israel das auserwählte Volk war, das geheiligt war und Fremdlinge waren unter den Heidenvölkern, so haben auch die Heidenvölker immer wieder versucht, das Volk Israel auf ihre Seite zu bringen und in ihren Götzendienst und in ihre Sünden hinein zu verstricken. Und wenn wir das fünfte Buch Mose lesen, dann finden wir immer wieder diese Mahnung an die Israeliten, haltet euch fern von den Heidenvölkern, gewöhnt euch nicht ihre Sitten an, dient nicht ihren falschen Göttern, sondern ihr seid heilig, ihr sollt dem Herrn allein dienen. Und genau diese Vermischung mit den Heidenvölkern, das ist das, was heute die Vermischung und Verweltlichung eines Christen wäre. Nämlich, dass er seine Stellung als für den Herrn Jesus geheiligt aufgibt und mitmacht mit dem Sündenschmutz der Welt. Dahin will die Welt uns bringen. Und davor müssen wir uns hüten. Das zeigt uns dieses Wort ganz deutlich. Ja, was ist denn die Gefahr bei diesen Versuchungen, die die Welt an uns richtet? Nun, das wird im Grunde auch angesprochen im Vers 16 von 1. Johannes 2. Das Problem ist, dass diese Welt in uns selbst einen Bündnispartner hat, einen Anknüpfungspunkt, wo sie mit ihren verführerischen Appellen auch Erfolg haben könnte. Und was ist es? Das ist unser Fleisch. Unser Fleisch, die sündige menschliche Natur, die noch ein Stück weit über den Leib in uns wirksam ist, dieses Fleisch ist äußerst empfänglich für die Verführungen der Welt. Und wenn wir nicht geistliche Disziplin üben, wenn wir nicht im Geist wandeln, dann werden wir in der Gefahr sein, uns mit der Welt zu vermischen und in den Sündenschmutz der Welt hinein zu verstricken. Und davor will uns Gottes Wort warnen. Was ist denn das, was uns gefährdet? Nun, hier sagt der Apostel Johannes, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens. Und ich denke, das kennen wir alles von unserem eigenen Herzen und Leben. Das Fleisch, unsere egoistische, sündige Natur, möchte alles für sich haben. Das Fleisch ist egoistisch, das Fleisch will Selbstverwirklichung. Begierde bedeutet, ich will das, wozu ich Lust habe, und ich will es auf jeden Fall sofort und um jeden Preis. Auch um den Preis, dass ich Gottes Gebote breche. Das ist die Haltung unseres Fleisches. Und wenn wir diesem Fleisch Raum geben, dann werden wir verleitet zur Sünde und dann werden wir verleitet zur Weltförmigkeit und Anpassung an die Welt. Und deswegen müssen wir aufpassen und unser Fleisch immer wieder in den Tod geben. Das ist die Lektion von morgen Abend. Mit Christus gekreuzigt und auferweckt, sonst werden wir verleitet, wirklich auch eben die Welt lieb zu gewinnen und mit der Welt mitzumachen bei bösen Dingen, die nicht recht sind vor Gott. Also Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen. Ihr Lieben, es gibt wahrscheinlich keinen Zeitrahmen in der Geschichte der Menschheit, in der die Augenlust so sehr angereizt wurde wie heute. Durch die ganze moderne Fotografietechnik, durch die Dinge wie Internet, Fernsehen, werden die Augen der Menschen bombardiert mit Verlockungen, mit Reizen, um sie zur Sünde anzureizen. Und da hilft eigentlich nur eines, dass wir ganz bewusst auf ganz viele Dinge verzichten, freiwillig um des Herrn willen verzichten, zum Beispiel auf Fernsehen, auf Kino, auf diese ganzen Dinge, wo der Teufel die Menschen manipuliert und versucht, in die Sünde reinzuziehen, indem er ihnen Sünde vorspielt und Sünde vorgaukelt, vor ihre Augen stellt. Ja? In den Psalmen heißt es einmal, ich will nichts Verderbliches vor meine Augen stellen. Warum denn? Weil wenn meine Augen etwas Böses und Verderbliches anschauen, dann wird mein Fleisch angereizt, genau das auch zu wollen und zu tun. Deswegen soll ich es gar nicht erst ansehen. Und das ist genau das, warum biblisch gesunde Christen schon immer gesagt haben, kein Fernsehen, passt auf mit Videos, mit irgendwelchen, heute mit dem Internet ist es ja viel schwieriger geworden, mit irgendwelchen solchen Dingen, wo der Sündenschmutz dieser Welt glorifiziert wird. Weil wenn wir das uns anschauen, dann wird unter Umständen die Lust der Augen geweckt. Und dann der Hochmut des Lebens. Das bedeutet, dass wir von Natur aus die Neigung haben, unser Leben ohne Gott selber auf einer ganz natürlichen Weise einzurichten. Ja, wir freuen uns, wenn wir Geld verdienen, wenn wir ein Haus vielleicht haben, wenn wir Komfort haben, Bequemlichkeit. Und diese Dinge, die machen uns ein Stück unabhängig von Gott. Ihr kennt es von früher, die Älteren von euch, die in Russland waren, ja, da war Druck, Schwierigkeiten, auch ein Stück Armut, Mangel. Und es hat die Menschen näher zu Gott geführt und in der Abhängigkeit von Gott gehalten. Und hier bei uns haben wir scheinbar ja ein tolles soziales Netz, äußeren Wohlstand, alles läuft ganz gut. Und dann meint man automatisch, dass man von Gott auch unabhängig sein kann. Dann wird man nicht mehr so wachsam, dann wird man träge und schläfrig und lässt sich gehen. Das ist der Hochmut des Lebens. Als Jeschurun fett wurde, heißt es von Israel, als sie die Güter des Landes genossen, da wichen sie ab vom Herrn. Das ist eine Lektion für uns. Ja, also deswegen, die Welt ist eine Verführungsmacht und wir müssen uns hüten davor, einen Flirt mit dieser Welt anzufangen. Und das ist eine ganz reale Gefahr. Wir haben da noch ein zweites Zeugnis dazu, das sogar noch ernster ist. Und das finden wir in Jakobus 4. Da geht es eigentlich um genau dieselbe Sache. Jakobus 4, ab Vers 4. Da lesen wir, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift rede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Also hier geht es ganz eindeutig um geistlichen Ehebruch. Um eine Untreue der Brautgemeinde gegenüber dem Bräutigam Christus. Das ist da gemeint. Da bin ich überzeugt davon. Also es geht darum, dass wenn jemand ein Flirt mit dieser Welt eingeht, die Welt lieb gewinnt, Geld, Karriere, was sie so zu bieten hat, dann bedeutet es einen Treuebruch gegenüber dem Herrn Jesus. Und das ist eine ernste Sache. Feindschaft gegen Gott. Gott muss uns widerstehen, wenn wir in dieser Weise uns der Welt angleichen und mit der Welt liebäugeln. Und das ist schon eine geistliche Gefahr für uns. Ich möchte noch ein drittes Wort lesen, das diese innere Gefahr uns sehr deutlich auch nochmal vor Augen stellt. Und das ist im 2. Korinther 11 zu finden. Auch da finden wir diese Tatsache, dass wir eigentlich Christus als Braut verlobt sind und ihm treu bleiben sollen, mitten in dieser Welt. Ich lese mal 2. Korinther 11, ab Vers 2, wo der Apostel Paulus die Korinther ermahnt. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Also hier ist noch einmal ganz deutlich gesagt, wenn jemand sich bekehrt hat von den Sünden dieser Welt zu dem Herrn Jesus, dann ist etwas Wunderbares passiert. Der Herr Jesus als der himmlische Bräutigam hat sich mit uns sozusagen verlobt, hat einen Treuebund mit der erlösten Seele geschlossen. Und nun gilt es, dass wir mitten in dieser Welt mit ihren Ablenkungen und Versuchungen als eine keusche Jungfrau für unseren himmlischen Bräutigam leben. Und das ist eine Herausforderung. Denn genau diese bräutliche Liebe und jungfräuliche Keuschheit, die versucht, die Welt kaputt zu machen. Nicht nur im wörtlichen Sinn, sondern auch im übertragenen Sinn. Das bedeutet, die Welt versucht uns von der unbedingten Hingabe an den Herrn Jesus wegzubringen und uns vor Augen zu führen. Schau mal, guck doch mal nach deiner Karriere. Schau doch mal, dass du auch Geld verdienst. Du musst doch auch ein paar Annehmlichkeiten für dich haben. Du kannst doch nicht immer nur für den Herrn Jesus leben. Und wenn wir uns auf diese Dinge einlassen, dann wird unsere Gesinnung verdorben und abgelenkt von der einfältigen Hingabe an den Herrn Jesus. Und das ist eine ganz reale und große geistliche Gefahr, ihr Lieben. Was bedeutet denn Einfalt gegenüber Christus? Nun, Einfalt ist heute in der modernen Sprache etwas Ablehnenswertes. Wenn jemand einfältig ist, dann ist er ein bisschen dumm. Dann versteht er nicht, wie man clever seine eigenen Interessen vertritt. Das ist Einfalt in der Welt. Aber in geistlichen Dingen ist Einfalt etwas ganz Kostbares und Wichtiges, ihr Lieben. Was bedeutet denn Einfalt gegenüber Christus? Nun, es ist genau diese Haltung der ersten Liebe, die hoffentlich viele von uns als Jungbekehrte gehabt haben. Bei mir war es jedenfalls auch so, als ich mich bekehrt hatte, da war ich voller Freude und habe gewusst, Jesus Christus ist jetzt mein Ein und Alles. Ich brauche nichts anderes mehr, wenn ich den Herrn Jesus habe. Ich brauche nicht Reichtum, nicht irgendwelche Vergnügungen, kein Fernsehen, kein Theater, nichts mehr, was mich ablenken kann, sondern in dem Herrn Jesus habe ich alles, was ich brauche. Für ihn zu leben, ist mein Lebensziel, was anderes brauche ich nicht mehr. Das ist Einfalt. Einfalt gegenüber Christus. Und leider ist es so, dass im Lauf der Zeit bei vielen Gläubigen diese erste Liebe, diese ganze Hingabe und einfältige Ausrichtung auf den Herrn Jesus immer mehr verblasst und verschwimmt. Man hat auch noch andere Ziele. Man will Selbstverwirklichung erreichen. Man will in dieser Welt etwas werden. Man will Reichtümer ansammeln vielleicht oder zumindest einen gewissen Wohlstand. Und dann kommen andere Dinge in unser Herz und lenken uns ab von dem Herrn Jesus. Und eigentlich sollte das nicht so sein. Wir sehen auch, dass der Feind versucht, auf diese Weise uns zu verleiten. Und deshalb dürfen wir uns immer wieder prüfen, in unserer Haltung gegenüber dem Herrn Jesus, ist er noch wirklich der allergrößte und wichtigste, derjenige, dem mein Leben ganz gehört und mein Herz ganz gehört? Oder haben sich da andere Dinge in mein Herz eingeschlichen, die da nicht hineingehören, die mich von dem Herrn Jesus ablenken, wo ich vielleicht in einen Flirt mit weltlichen Dingen gekommen bin. Das kann der Mammon sein, das können auch noch andere Dinge sein, da werden wir gleich drauf kommen. Aber da müssen wir wachsam sein und da müssen wir Acht drauf haben, dass wir die Dinge dieser Welt nicht lieber gewinnen als unseren Herrn, dass sie nicht einen falschen Stellenwert in unserem Leben bekommen, sondern dass wir in bräutlicher Reinheit und Hingabe hier unser Leben führen, bis wir mit dem himmlischen Bräutigam vereinigt sein werden. Das ist ja die Herausforderung. Der Apostel Petrus sagt im ersten Petrusbrief, ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Wir wissen, dass der Herr Jesus alles für uns getan hat, dass er uns erlöst hat, dass er zur Rechten Gottes in der Himmelswelt ist und dass wir einmal bei ihm sein werden. Aber solange wir hier noch auf der Erde in dieser Welt leben, sollen wir in ungeteilter Treue für ihn leben und nicht für uns selbst und nicht für diese Welt. Das ist die Herausforderung, diese Herzenseinfalt und Hingabe an den Herrn zu bewahren, mitten in einer Welt, die uns viele Verlockungen anbietet. Nun möchte ich einfach noch einmal ein bisschen beleuchten, was sind denn das für Verlockungen, mit denen die Welt versucht, uns zu verführen. Worum geht es da? Nun, eine klassische Verlockung, wir haben es schon gesehen, der Herr Jesus spricht es auch an in Matthäus 6, ist Geld und Reichtum. Der Mammon. Diese Welt lebt in einer falschen Religion und diese Religion heißt, du kannst dir mit Geld alles kaufen. Du kannst dir mit Geld ein erfülltes, glückliches Leben haben. Wenn du viel Geld hast, dann kannst du dir viele Dinge anschaffen, viele Vergnügungen mitmachen und dann wirst du glücklich, wenn du ganz viel Geld hast. Es ist interessant, dass sehr viele der ganz besonders Reichen eine schlagende Illustration dafür sind, dass das einfach eine Lüge ist und überhaupt nicht stimmt. Ja? Viele Multimilliardäre, die riesig viel Geld hatten, waren im Grunde verbittert, einsam und geknechtet von ihrer eigenen Geldgier und haben überhaupt kein frohes und glückliches Leben gehabt. Ja? Das wissen wir eigentlich alle, Geld kann uns nicht glücklich machen. Die entscheidenden Dinge können wir nicht mit Geld kaufen. Eine glückliche Ehe, eine gesegnete Familie, Frieden im Herzen, das kriegst du nicht mit Geld. Das kann nur der Herr Jesus geben. Ja, aber trotzdem, ja, zum Beispiel für junge Christen auch, die vielleicht tüchtig sind, die was gelernt haben, die fähig sind, da gibt es schon so Angebote, wo man sagen kann, ja, du kannst bei uns Karriere machen, du kannst bei uns einsteigen, viel Geld verdienen. Ja, der Preis ist nur 60 Stunden in der Woche, 50 Stunden arbeiten für die Firma. Dass keine Zeit und keine Kraft mehr ist für den Herrn, für die Familie. Und es ist ein Fallstrick für manche junge Christen schon gewesen. Einstieg in die Karriere, um Geld zu verdienen. Und da warnt uns die Bibel, die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Manche haben schon durch die Geldgier Schaden genommen und ihren Glaubensleben ruiniert. Und deswegen wollen wir uns davor hüten, dass wir reich werden wollen. Das ist etwas ganz Verkehrtes. Und viel Konsum, Üppigkeit in dieser Art ist etwas ganz Gefährliches für das Herz und für die Seele. Da wird unser Glaubensleben leiden, wenn wir meinen, wir müssten ganz viel Reichtümer oder Konsumgüter anhäufen. Und wie gesagt, im Vergleich zur gesamten Weltbevölkerung sind wir alle reich. Ja, das machen wir, stellen wir uns ja zum Teil gar nicht vor, was wir in Deutschland da noch für einen relativen Wohlstand haben im Vergleich zu anderen. Aber eine andere Versuchung ist genauso real und genauso gefährlich und das ist die Versuchung der Macht. Es ist immer auch ein Bedürfnis des sündigen, natürlichen Menschen, Macht auszuüben über andere. Und auch da hat die Welt einiges zu bieten. Wenn man bei der Welt mitmacht, dann kann man zum Beispiel Abteilungsleiter werden. Da kann man in einer Firma, kommt der Chef und sagt, hier, du hast 20 Leute, du hast ein Etat von 1 Million Euro im Jahr, du kannst deine eigenen Ideen verwirklichen, du kannst vorankommen, streng dich an, mach Karriere. Und auch das ist eine Gefahr. Ihr Lieben, da wird uns die Zeit und Kraft geraubt, dem Herrn zu dienen. Und wie viele junge Christen vergeuden fast ihre ganze Zeit und Kraft in irgendwelchen Arbeitsplätzen, wo sie vielleicht viel Geld verdienen und auch viel, vielleicht eine gewisse Stellung erobert haben. Aber letztlich geht es auf Kosten des geistlichen Lebens. Und da ist es besser, wir haben lieber eine einfachere berufliche Position, wo wir nicht Macht und Verantwortung haben über andere, wo wir uns nicht so selbst verwirklichen können, aber wo wir dem Herrn dafür treu dienen können. Auch das ist so eine Versuchung. Und dann natürlich die dritte große Versuchung, das ist die geschlechtliche Befriedigung. Der Teufel redet es den Menschen ein, dass sie glücklich werden könnten, wenn sie die Geschlechtlichkeit ausüben, außerhalb des von Gott gesetzten Rahmens der Ehe. Und das ist ja etwas, was auch junge Christen zumindest, auch manchmal Ältere, wirklich eine Versuchung werden kann, den Weg der Welt zu gehen, dass man eben außerhalb der Ehe, ohne Ehe, schon versucht, seine Wünsche und Bedürfnisse in diese Richtung zu befriedigen. Und das ist eine ganz große Gefahr und ein riesiger Fallstrick. Das, was die Welt macht, Freundschaften zu schließen, zum Teil jetzt schon mit 14, 15, 16, dass da schon manche Mädchen verschiedene Freunde gehabt haben, das ist eine grausame Misshandlung und Vergewaltigung des Herzens und der Seele. Da werden eigentlich die ganzen Bindekräfte, die Gott gegeben hat für die Ehe, werden vergeudet und verschwendet vorab. Und wenn dann nachher man versucht zu heiraten, so ist es oft heute in der Welt, dann geht die Ehe nach wenigen Jahren kaputt und wird wieder geschieden. Warum? Weil man durch ständig wechselnde Partnerschaften vorher seine ganze Bindungsfähigkeit kaputt gemacht hat und sich vergeudet hat und vertan hat in sündigen Beziehungen. Dann kann man gar keine Ehe mehr richtig führen. Und das ist etwas, was so traurig ist hier in dieser Welt, dass dann immer mehr Ehescheidungen gibt, immer mehr zerbrochene Ehen. Und das ist letztlich die Frucht von dem, dass man die Geschlechtlichkeit gegen die Gebote Gottes auf eigenem Wegen ausüben will. Und dann können wir uns daran erinnern, Gottes Gebote sind wunderbar und gut. Gottes Gebot der Ehe als eines Treuebundes und Rahmens für die Geschlechtlichkeit ist das Allerbeste für die Menschen. Es ist Gottes Liebe und Güte, die dieses Gebot gegeben hat. Und wir Christen können gesegnet sein, wenn wir alle solche Versuchungen weit von uns weisen. Aber es gibt auch noch andere Versuchungen. Zum Beispiel intellektuelle Versuchungen. Die Weisheit dieser Welt. Das war für die Älteren unter euch weniger eine Versuchung. Die Kommunisten haben dafür gesorgt, dass sie gar nicht studieren durften, alle miteinander, die Älteren. Aber die Jüngeren, die haben jetzt wahrscheinlich zum Teil Abitur, manche studieren vielleicht, und das ist, muss ja auch nicht unbedingt verkehrt sein. Aber trotzdem sollte man sich das gut überlegen, ob das wirklich Gottes Weg und Wille ist. Denn auch im Studium, im akademischen Bereich liegen Gefahren für Christen. Die Welt feiert ihre eigene Erkenntnis, ihre eigene Weltweisheit und stellt es so dar, als könnte man mit Hilfe der Wissenschaft und des Wissens eine bessere Welt schaffen, eine humane Menschheit und jedes Problem lösen, das auf der Erde existiert. Und das ist ein Irrglaube. Letztlich weiß die Wissenschaft ganz, ganz wenig. Die Erkenntnis und Weisheit dieser Welt, die man an den Universitäten studieren kann, ist so ärmlich und so wenig solide, dass man eigentlich in den meisten Fächern die ganzen Lehrbücher nach 10 bis 20 Jahren neu schreiben muss, weil das, was vor 20 Jahren mal als unerschütterliche Wahrheit der Wissenschaft gegolten hat, längst schon widerlegt und überholt ist und wieder was anderes gilt. Ja? Und du kannst sicher sein, in den nächsten 20 Jahren, wenn der Herr nicht wiedergekommen ist, müssen wir wieder alles neu schreiben. Also ein Christ ist töricht, wenn er die Weisheit dieser Welt irgendwie überschätzt und sich davon dem Hochmut der Menschen anstecken lässt und da womöglich auf irgendeine wissenschaftliche Karriere hinausgeht, das kann manchmal ganz gefährlich sein. Und manche Christen haben da schon ihren Glauben verloren, weil sie die Weisheit dieser Welt für höher geachtet haben als die Weisheit Gottes. Dann wäre man wirklich sehr arm dran. Ja, und eine ganz große Verführungsmacht ist das Vergnügen. Die Vergnügungsindustrie dieser Welt gehört mit zu den aggressivsten und profitträchtigsten Industriezweigen überhaupt. Vergnügung ist etwas anderes als Erholung und Freizeit. Gott selber hat es eigentlich so geordnet, dass der Mensch sich auch erholt von der Arbeit und Mühe. Das ist etwas Gutes. Es ist gut, auch wenn wir miteinander Gemeinschaft haben, wenn wir wirklich auch Freude miteinander haben, auch im Spiel, in der Familie. Da gibt es vieles, was unschuldig und gut und Gott wohlgefällig ist. Aber was die Welt gemacht hat, um uns die Freizeit zu gestalten, das ist teuflisch. Das ist böse. Das ist ein Spiel mit den Lüsten und Begierden und eine Quelle von Verunreinigung in ganz, ganz vielen Kanälen. Ich möchte da ganz besonders die Rock- und Popmusik erwähnen. Ihr Lieben, ich war selber früher als Weltmensch 15 Jahre völlig in dieser Musik drin. Hab mit ihr gelebt, hab sie begeistert gehört. Aber als ich mich bekehren durfte, da war mir ganz schnell klar, diese Musik gehört nicht zu deinem neuen Leben dazu. Und ich habe meine ganzen Rock- und Popplatten, das waren damals noch Schallplatten, zerbrochen und auf die Müllkippe geschmissen. Und ich war so froh und wusste, das war jetzt genau richtig und ganz wichtig für mein neues Leben. Heute ist es oft so, dass junge Menschen sich bekehren und dann hören sie trotzdem weiter weltliche Rock- und Popmusik. Aber diese Musik kommt letztlich aus der Quelle Satans. Sie ist eine unreine, böse, götzendienerische Musik, die letztlich auch geschlechtliche Unreinheit, Rebellion und Okkultismus transportiert und fördert. Das ist die Botschaft dieser Musik: Rebellion, Unreinheit, Zügellosigkeit. Und ich kann als Christ so eine Musik nicht hören, ohne dass mein geistliches Leben Schaden nimmt und ich innerlich befleckt werde. Also diese ganzen Dinge, und das ist ja in 80% der weltlichen Unterhaltung ist die Rock- und Popmusik mit dabei, das ist für einen Christen im Grunde ein Unding, solche Dinge zu hören und da mitzumachen. Geschweige denn in einer Disco oder in einem Kino. Auch die ganze visuelle Welt, ich habe es vorher schon erwähnt, Filme, Videos, Kino, das ist praktisch alles Verführung. Sehr interessant, ja, für einen Kinofilm oder für ein Theaterstück wäre zum Beispiel eine glücklich lebende Familie ein völlig langweiliger, uninteressanter Stoff. Ist euch das schon aufgefallen, dass eigentlich immer die Sünde das Gewürz ist, das die weltlichen Filme und Theaterstücke erst richtig verdaulich macht? Es muss immer entweder ein Mord sein oder ein Betrug oder ein Ehebruch oder irgendeine Liebelei. Etwas anderes ist doch langweilig für den Weltmenschen. Und so wird man, wenn man solche Filme anschaut, auch Romane liest, dann wird die Seele immer mehr in ein sündiges Denken, in ein weltliches Denken hineingezogen. Und das kann man als Christ nicht, ohne dass das Folgen hat. Es gibt eben eine Befleckung des Geistes und nicht nur des Fleisches. Das ist 2. Korinther 7, Vers 1. Wir sollen uns reinigen von aller Befleckung des Geistes und des Fleisches. Und deswegen auch solche Dinge, diese ganze weltliche Vergnügungsindustrie, da sollen wir uns ganz klar fernhalten davon. Um des Herrn Jesus willen, damit unser Herz unabgelenkt und unbefleckt bei dem Herrn Jesus bleiben kann. Ja, wenn wir diesen Weg gehen wollen, dann gibt es eine große Verführungsmacht, die gerade jungen Christen große Mühe macht. Und das ist die moderne, verweltlichte Christenheit. Früher mal, ein Stück weit, war glaube ich nie ganz so, da waren die Fronten eher klar. Auf der einen Seite waren die Christen, die Gläubigen, und auf der anderen Seite war die Welt. Und es war ein klarer Unterschied. Ich denke, das war auch in Russland in euren früheren Zeiten noch so. Ja? Und hier bei uns, da scheint plötzlich alles zu verschwimmen. Und zwar einfach deshalb, weil es hier ganz viele verweltlichte Christen gibt unter unseren einheimischen Gläubigen, die meinen, sie könnten mit der Welt völlig konform gehen. Und dann haben wir plötzlich verweltlichte Christen, die sagen, ja, so kann man doch auch Christ sein. Und ich denke, dass das viele von euch auch verwirrt oder eine Anfechtung sein kann. Aber das verweltlichte Christentum des Westens ist eigentlich gar kein echtes Christentum und es ist eine Abweichung vom biblischen Glauben. Ich finde es ganz interessant. Ich glaube, dass da Gottes Wort uns ein Porträt von diesen modernen, verweltlichten Christen gibt, und zwar in 2. Timotheus 3. Das möchte ich einmal lesen, was da steht über die verweltlichte Christenheit der Endzeit. 2. Timotheus 3, Abvers 1. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Wohlgemerkt, man könnte zunächst mal denken, das sind ja Heiden. Das sind ja irgendwelche ganz krasse Sünder, wenn man diesen Katalog von Eigenschaften sich anschaut. Aber dann kommt zum Schluss, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Das heißt, sie behaupten, sie lieben Gott auch. Und dann heißt es, sie haben eine äußere Form der Gottesfurcht, aber die Kraft verleugnen sie. Das heißt, die Leute nennen sich Christen. Die sagen, ich glaube auch an Jesus Christus, ich folge auch Jesus Christus nach. Und in Wirklichkeit leben sie wie die Weltmenschen. Und dieses falsche Christentum, das ist eine gefährliche Verführung. Ich nenne es das Christentum des breiten Weges. Das sind Leute, die sagen, du kannst mit den Sünden dieser Welt mitmachen, du kannst weltförmig leben und du kommst trotzdem in den Himmel. Und es stimmt einfach nicht. Die Bibel sagt ganz klar, dass der Weg schmal ist und die Pforte eng ist, die zum ewigen Leben führt. Ja, auf dem breiten Weg geht es nur ins Verderben. Und das ist heute eine große Gefahr. Christen, scheinbare Christen, die sich verhalten wie die Weltmenschen, die zum Beispiel auch vorehelich zusammenleben und dabei gar nichts groß finden, die sich kleiden wie die Welt in einer unanständigen und unreinen Kleidung mit Frauen mit Hosen, die praktisch aussehen wie Männer mit kurzen Haaren und Männer, die sich geben wie Frauen, lauter solche Dinge, die nach Gottes Ordnung nicht in Ordnung sind. Ja, und die sagen, ich bin Christ, ich kann das, das ist gar kein Problem. Sich scheiden lassen, wieder verheiraten, auch kein Problem. Mit den ganzen weltlichen Dingen mitmachen, Rock- und Popmusik, Hip-Hop-Disco, Kino, alles läuft, alles geht bei diesen scheinbaren Christen. Aber ihr Lieben, das ist eine Verführung. Das ist kein echtes Christentum, sondern das ist eine Karikatur und eine Nachahmung. Und die Bibel sagt ganz klar, von solchen wende dich ab. Da können wir, wenn wir dem Herrn Jesus treu nachfolgen wollen, nicht mitmachen bei einem solchen verweltlichten Christentum. Und ich denke, das ist wichtig, weil in dieser Beziehung ist es eine große Versuchung und eine große Verführung, dass eben diese Verweltlichung auch jungen Christen vor allem als ein Lock, als ein verlockender Weg vor Augen steht. Und da kann man nur sagen, halte dich fern davon. Es ist so wichtig, dass wir uns nicht von diesen Verführungsstrategien des Widersachers verleiten lassen. Es ist so wichtig, dass wir erkennen, das Allerwichtigste in meinem Leben ist, dass ich treu meinem Herrn und Retter, der sein Leben für mich gegeben hat, der sich für mich hingegeben hat, dass ich ihm treu nachfolge und ihm wirklich auch diene. Ich möchte zum Abschluss noch einfach lesen, was die Bibel über das Ende dieser Welt sagt und über die Konsequenzen, die wir daraus ziehen sollen. Das ist ganz interessant in 2. Petrus 3. Da lesen wir etwas über die Spötter, die am Ende der Zeit sagen, ach, die Wiederkunft Jesu Christi und der Gerichtstag des Herrn über diese Welt kommt doch gar nicht. Wir wissen aber als gläubige Christen, dass diese Welt mit ihren vielen Gottlosigkeiten und Sünden längst schon gerichtet ist, dass das Todesurteil, das Gerichtsurteil Gottes schon festgeschrieben ist über diese Welt. Und das muss uns klar sein. Wenn wir einen Flirt mit dieser Welt machen wollten, dann wären wir so töricht wie eine junge Frau, die versucht, ihr Leben zu binden an einen Verbrecher, der bereits zum Tode verurteilt ist und der in der Todeszelle sitzt und auf seine Hinrichtung wartet. Das ist nämlich diese Welt. Ganz genau in diesem Stand ist sie. Sie ist schon zum Tode verurteilt. Der Tag der Hinrichtung kommt. Und wie töricht wäre es, wenn wir uns mit dieser Welt einlassen würden und uns mit ihr verbinden würden, da sie doch von Gott gerichtet wird wegen ihrer Gottlosigkeiten und Sünden. Ja, da lesen wir etwas von diesem Tag des Herrn. Und das möchte ich zum Abschluss mit uns noch lesen. 2. Petrus 3, ab Vers 7. Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort, durch das Wort Gottes, aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Also Gottes Wort sagt den Spöttern, die sagen, es kommt doch eh kein Gericht, alles bleibt so, wie es ist, die Welt geht immer so weiter mit ihrem Vergnügen und ihrem Treiben. Gottes Wort sagt, du täuschst dich, das Gericht über diese Welt wird sicher kommen, ganz gewiss, es ist schon beschlossen bei Gott. Gott wartet nur noch aus einem einzigen Grund zu. Und ich denke, das ist wichtig für uns, dass wir darüber nochmal nachdenken. Gott wartet zu, weil er nicht möchte, dass jemand verloren geht, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. So steht es hier. Wisst ihr, wenn ihr die Sünden und Gräuel dieser Welt anschaut, die immer mehr aufgehäuft werden, dann wundert man sich, dass Gott nicht schon längst das Gericht gebracht hat. Aber der Herr wartet noch zu, weil er möchte, dass noch etliche sich bekehren. Wenn der Tag des Herrn einmal gekommen ist, dieser Tag des Zorngerichts, wo der Herr Jesus selber mit flammendem Feuer Gericht üben wird, dann ist es für viele Seelen zu spät. Dann können sie sich nicht mehr bekehren. Dann kommt das Zorngericht über sie. Und weil Gott möchte, dass Menschen noch errettet werden, wartet er noch zu. Wir wissen nicht, wie lange noch. Das kann ganz schnell gehen, dass die Gemeinde vollendet ist und dass sie entrückt wird und dass dann die Gerichte Gottes über diese Welt kommen. Und dann werden die Menschen, die das Evangelium gehört haben und nicht sich entschieden haben, auch keine Möglichkeit mehr haben, sich zu bekehren. Deswegen auch heute Abend noch einmal der Aufruf, dass ihr jetzt diesen Schritt zu dem Herrn Jesus tut, solange noch Gnadenzeit ist, solange noch Raum für die Buße gegeben wird. Das ist die Zeit, wo wir uns bekehren sollten und abkehren sollten von den bösen Wegen dieser Welt hin zu unserem Herrn und Retter. Jetzt ist die Zeit und wie lange das noch sein kann mit diesem Raum zur Buße, das wissen wir nicht. Das kann ganz kurz sein. Auf jeden Fall wird der Tag des Herrn kommen, und dann wird ein Feuergericht über die Welt gehen. Wisst ihr, es doch interessant, heute in der Endzeit. Viele Christen, die früher die Bibel gelesen haben, noch vor 200 Jahren, die konnten sich keine genaue Vorstellung machen, was das bedeutet, dass die Erde und die Werke darauf verbrennen. Aber heute, seit dem 20. Jahrhundert mit den Atombomben, seit wir wissen, was für Kräfte in den Zellen, in den Atomen stecken, für uns ist es heute gar nicht mehr so schwierig, oder? Wir können uns das sehr gut vorstellen, wie die ganze Welt sich plötzlich in Feuer auflöst. Und dann werden die ganzen stolzen Werke der Menschen, angefangen von den tollen Autos, bei denen vielleicht auch unser Puls höher geht, oder irgendwelche, ja, diese Wolkenkratzer in Dubai oder was wir auch immer nehmen wollen, das wird alles verbrennen, ihr Lieben. Gott wird nichts übrig lassen von den Werken der stolzen, sündigen Menschen. Ist es nicht töricht, wenn wir unser Herz an solche Dinge hängen, die bald verbrennen werden, die gar keine Zukunft haben? Zukunft hat allein der Herr Jesus und die, die ihm angehören. die haben Zukunft. Die haben eine Hoffnung. Die werden einmal über diese Welt regieren als Gehilfen des Herrn Jesus. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die richtige Entscheidung treffen angesichts dieses kommenden Gerichtes Gottes über diese Welt. Und da lesen wir ab Vers 11 noch einige Verse und dann kommen wir auch zum Ende. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Also wir dürfen uns im Grund freuen, dass diese ganze Welt einmal in Feuer aufgelöst wird, und zwar einfach deshalb, weil Gott etwas Besseres bereit hat. Diese ganze Welt ist befleckt von der Sünde der Menschen und der gefallenen Engel. Deswegen wird Gott sie im Feuer auflösen und wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, die strahlend herrlich sind, gegen die diese alte Erde überhaupt kein Vergleich ist, wo wir überhaupt nicht uns vorstellen können, wie schön und herrlich das sein wird. Und da wird keine Sünde mehr sein. Da wird nur noch Gottes Herrlichkeit und Gerechtigkeit zu sehen sein. Und das sollte uns doch froh machen. Das sollte eine Hoffnung sein, eine Zukunftsperspektive, die uns stärkt. Und dann die Konsequenz in Vers 14. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Also wenn wir wissen, was die Zukunft dieser Welt ist, dann werden wir uns fernhalten, unbefleckt halten von dieser Welt. Wir werden innerhalb dieser Welt besonnen, gerecht und gottesfürchtig für den Herrn Jesus leben, anstatt an ihrem sündigen Treiben teilzuhaben. Und wir werden uns bemühen, einfach für den Herrn Jesus zu leben, für den Herrn, der als kommender König das Gericht ausüben wird und der dann auch dieses Reich des Friedens und der Gerechtigkeit aufrichten wird, an dem wir Anteil haben dürfen. Das darf unsere Hoffnung, unser Ansporn sein, wenn wir uns absondern von dem Bösen, wenn wir als Fremdlinge in dieser Welt für den Herrn Jesus leben. Ja, der Verzicht und die Opfer und die Kämpfe, die damit verbunden sind, die werden einmal einen reichen Lohn haben, wenn der Herr wiederkommt und sein Reich in Herrlichkeit aufrichtet. Mit dieser Hoffnung lasst uns einfach für den Herrn leben. Ein letztes Bibelwort aus dem Titusbrief möchte ich an den Schluss stellen, wo das noch einmal zusammengefasst wird, was unser Weg sein darf jetzt in dieser Welt. Vers 11 bis 14 in Titus 2. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Das ist der Weg, den Gottes Wort uns weist in dieser Welt. Lasst uns diesen Weg gehen im Aufblick auf unseren Herrn, und dann werden wir nicht zu Schanden werden. Amen. Ja, ich möchte noch einladen zum Gebet und würde dann abschließen.